Was wäre denn der eine Sales-Hack, den du keinem Verkäufer oder Vertriebler vorenthalten würdest?
Oh, das ist ganz einfach. Einen Tag ein Sales-Coaching zu machen. Denn das würde bedeuten, dass man genau weiß, an welcher Stelle man wie welche unserer Werkzeuge besonders hilfreich einsetzen kann.
Und genau das könnt ihr jetzt gewinnen. Schickt eine E-Mail an podcast@insight-intermedia.training mit dem Betreff Gewinnspiel. Alle Informationen findet ihr dazu auch in den Shownotes. Und dann kommen wir vielleicht schon bald zu euch.
Also schnell mitmachen, bevor es euer Wettbewerber tut. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wäre das jetzt eigentlich voll schlimm, wenn ich zu so einem Gespräch, B2B-Bereich oder aber auch auf der Fläche, tatsächlich einen Zettel mit vorbereiteten Fragen habe?
Ja, total schlimm. Also immer dann, wenn man gut vorbereitet und gut strukturiert ist, ist es totales Drama. Natürlich nicht.
Kauf mich. Sales Hacks, die wirklich funktionieren. Mit Verena und Jan.
Hallo, ich bin Verena.
Und ich bin der Jan.
Und heute möchte ich dir von einer Rückmeldung erzählen, die wir bekommen haben zu unserer Folge zu der tollen Loben-Methode und auch zu unserer letzten Folge mit dem Thema offene Fragen. Die kam euch auch besonders gut an. Nur für viele besteht doch immer die Herausforderung, wie sie genügend Fragen zusammenbekommen, für die Bedarfsanalyse beispielsweise.
Das heißt also, im Grunde müssten wir uns heute darüber unterhalten, weswegen vorbereitete Fragen alles entscheiden können.
Genau.
Okay. Ja, es ist natürlich oft so, dass Verkäufer oft dazu neigen, schnell zu ihrem Produkt zu kommen, was ja schon, haben wir schon ein paar Mal thematisiert, was total menschlich ist, ne? Mein Produkt, das ist meine Komfortzone, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus, in der Regel zumindest. Und dementsprechend neige ich dazu im Gespräch, schnell in diese Komfortzone kommen zu wollen. Und deswegen tue ich mich dann doch ab und zu ein bisschen schwer, damit quasi die richtigen Fragen zu stellen. Insbesondere, wer die Loben-Folge gehört hat, wenn es um die O, also die Orientierungs-, die klassischen Bedarfsanalyse-Fragen geht, da merkt man doch oft, dass da Verkäufer sich schwer tun mit.
Das sehen wir auch, wenn wir auf der Fläche unterwegs sind, begleiten und diese Gespräche ja dann sehen und im Ende reflektieren und auch fragen, was glaubst du, wie viele Fragen hast du gestellt? Und die so, oh, ich habe ganz viele gestellt. Und wenn wir zählen, waren es so 4 offene Fragen, bevor das Ganze schon wieder in die Produktbeschreibung gegangen ist.
Ist ja auch der Grund, ne? Auch da nochmal die Erinnerung an die Ja-Treppe, ne? Der Grund, warum wir sagen, baut die mit ein, um euch da ein bisschen vor zu bewahren. Trotzdem ist es am Ende so, und so verstehe ich auch die Rückmeldung, die du gerade zitiert hast, dass man sagt, ja, okay, jetzt habe ich rausgefunden, ich muss mehr Fragen stellen. Ich habe auch vielleicht eine Idee, wie ich das ungefähr in eine Reihenfolge bringen kann. Und trotzdem fehlt mir quasi das Futter. Ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz genau, wie ich das eigentlich machen soll. Und ich habe eine Rückmeldung bekommen oder eine weitere Rückmeldung, die wir ja bekommen haben, hieß, ey Leute, eure Tools, eure Methoden, mega cool, aber jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich stehe jetzt da mit so einem ganzen Haufen von irgendwelchen roten Fäden und ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich jetzt anfangen soll. Wie drösel ich das denn jetzt richtig auf? Wie kann ich denn jetzt all die Tools irgendwie so zusammenbringen, dass es gut funktioniert? Und da glaube ich, dass das Thema, sich die richtigen Fragen zu überlegen, genau der richtige Ansatzpunkt ist.
Na, das bedeutet ja eigentlich, die Aufgabe des Verkäufers ist es, den richtigen Kunden für sein Produkt zu finden und sich vielleicht daher erstmal das Produkt anzuschauen und auch vielleicht mal hinzugehen und sich all die Features, die ein solches Produkt hat, aufzuschreiben.
Genau. Denn am Ende ist es ja wieder so eine schlaue Verkaufsregel, die wir da zitieren können. Und heute heißt die Verkaufsregel, gute Verkäufer kennen ihr Produkt. Großartige kennen auch noch die dazu passenden Fragen. Bedeutet also, ich muss erst mein Produkt mir genau angucken und in einem zweiten Schritt mir überlegen, was wären denn die richtigen Fragen? Tja, die Frage ist, wie gehe ich da vor? Wie mache ich das denn jetzt?
Und bevor wir genau das hinterfragen, wie ich das tun kann als Verkäuferin und Verkäufer, ganz kurz nochmal den Ausflug zu B2B. Gibt es da jetzt irgendwie Unterschiede, was die Fragen angeht oder wie ich mich vorbereite auf diese Fragen?
Ich glaube, im Geschäftskundenbereich wird es womöglich Unterschiede geben in bestimmten Bereichen, gerade wenn es um sehr technische Produkte geht. Da gibt es natürlich dann eben automatisch viele technische Rahmenbedingungen. Wobei die im Kern sind es ja diese Rahmenbedingungsfragen oder dieses Klären von Rahmenbedingungen. Also was weiß ich, ich kaufe eine Maschine und dann muss die ja eben an eine bestimmte Stelle vielleicht auch hinpassen. Also müssen die Rahmenbedingungen geklärt sein, ob die, wie groß die Maschine ist und ob mein Platz dafür ausreicht, um mal was ganz Banales zu sagen. Ne? Das sind in der Regel aber eher Fragen, die mögliche Kaufhindernisse beiseite räumen sollen. Ne? Also die Rahmenbedingungen müssen geklärt sein, damit das nicht nachher zum Stopper wird quasi in meinem Gespräch. Wirklich, wenn es um Munition darum geht, quasi Argumentationspfeile aufzunehmen, die wir dann, kleiner Hinweis an unsere Legolas-Folge, ne, die wir dann eben entsprechend verarbeiten können, da glaube ich, ist es genau die gleiche Situation. Da muss ich mir genau überlegen, okay, welche Fragen kann ich denn noch darüber hinaus, über diese Rahmenbedingungsfragen hinaus klären und muss herausfinden, wie es da meinem Kunden eigentlich mitgeht und was bei meinem Kunden da genau los ist.
Okay, dann lass uns doch mal genau hinterfragen, wie mache ich das jetzt eigentlich? Also beispielsweise, ich habe total viele unterschiedliche Produkte. Also unterschiedlich, damit meine ich, ich verkaufe Waschmaschinen. Die haben ja tatsächlich voll unterschiedliche Funktionen. Also was genau muss ich denn jetzt machen? Kenne ich jetzt jede einzelne Funktion oder was mache ich jetzt?
Ja, also wäre ich jetzt quasi der neue Kollege in der Waschmaschinenabteilung in einem Elektro-Großflächemarkt und wäre jetzt heute mein erster Tag, an dem ich Waschmaschinen verkaufen soll, dann würde ich tatsächlich mich nicht mit jeder Waschmaschine im Einzelnen beschäftigen, sondern ich würde mir angucken, was genau haben denn die Waschmaschinen im Großen und Ganzen an Funktionen? Was muss ich da eigentlich kennen, ne, damit ich mich eben mit Waschmaschinen im Allgemeinen auskenne? Und ja, innerhalb dieser Kategorien kann ich mich dann immer weiter spezifizieren. Irgendwann kann ich dann mal genau gucken, okay, gibt es irgendwelche Sonderfunktionen, irgendwelche Besonderheiten, sogenannte USPs, die irgendwelche Produkte haben. Aber natürlich muss ich mich erstmal damit beschäftigen, welche Features und welche Spezifikationen, welche Funktionen haben die Waschmaschinen, die ich hier so in meiner Abteilung habe.
Okay, also ich komme jetzt als Kundin zu dir rein, brauche eine Waschmaschine und du stellst mir die Frage, naja, wie viel Umdrehungen brauchen Sie denn beim Schleudergang? So. Was kann ich denn jetzt, also stehe ich da, selbst wenn du mir die Zeit geben würdest, darüber nachzudenken, würde ich jetzt fragen, keine Ahnung.
Das wäre im Grunde so, dass ich sagen würde, die Verpackung deiner Frage ist mega, der Inhalt leider nicht. So, ne? Also gut gefragt. Allerdings machst du das, was viele Verkäufer oder viele Vertriebler eben auch tun. Du fragst nach dem konkreten Feature eigentlich. Ne? Du fragst danach, ey, brauchen Sie dieses konkrete Feature oder wie brauchen Sie es eigentlich ganz genau? Und das, was wir schon so oft gesagt haben, ist ja, Menschen kaufen nicht Produkte oder Menschen kaufen auch keine Feature, sondern Menschen kaufen das, was sie damit machen können. Das heißt also, wenn ich jetzt also mir meine Waschmaschinen, um bei dem Beispiel zu bleiben, mir meine Waschmaschinen angucke und aufgeschrieben habe, welche Features und Spezifikationen sind denn bei Waschmaschinen wichtig, zum Beispiel Schleudergang,
ja.
1400 Umdrehungen kann die Maschine, ja, oder es gibt eine ganz neue, die kann sogar, was weiß ich, 1600 Umdrehungen, weil die so super toll ist. Dann muss ich mir ja überlegen, nicht nur, dass ich dieses Feature kenne, um danach zu fragen, wie gerade dein Beispiel war, sondern ich muss mir im Grunde überlegen, in welcher Situation ist das für den Kunden relevant? Also was für eine Situation muss es denn beim Kunden geben, dass das überhaupt für den eine Rolle spielt, sich über dieses Feature Gedanken zu machen oder ich es nachher als Argument verwenden kann, wenn ich ihm eben die entsprechende Waschmaschine anpreise. Also Schritt 1, um zu den richtigen Fragen zu kommen, ist, welche Features, welche Spezifikationen, welche Produktbeschreibungen gibt es? Und dann daraus ableiten in einem zweiten Schritt, für welchen Kunden oder für welche Kundensituation ist das relevant? Und dann kann ich erst die richtigen Fragen stellen, um mir zu überlegen, was muss ich eigentlich über meinen Kunden wissen, um zu beurteilen, ob dieses Feature für ihn eine Relevanz, eine Notwendigkeit, einen Sinn ergibt, also ob er tatsächlich da Bedarf nach hat.
Und damit sind wir ja mitten in unserem Sales-Hack, weil es geht ja genau darum, sich mal hinzusetzen, das Produkt aufzuschreiben und die entsprechenden Features dazu und dann zu überlegen, unter welchen Umständen hat es eine Relevanz und wie ist dann diese Frage dazu. Und hier haben wir euch auch das Goodie zugebaut, nämlich eine Maske, in der ihr genau das mal tun könnt, euch eure Produkte anzuschauen und die Features aufzuschreiben und dann mal zu gucken, am Ende, welche Fragen kommen eigentlich dabei raus. Ich würde trotzdem gerne nochmal ein anderes Beispiel finden, nämlich beispielsweise TV, um jetzt nochmal zu einem anderen Thema zu kommen. Ich erzähle immer gerne auch, wenn wir bei dem Thema sind, loben und bei der Bleibt-so-Frage, dann antworte ich immer bei einem TV, der muss auf jeden Fall die Sleep-Timer-Taste bleiben. Weil, wenn ich irgendwo bin, ich will abends einschlafen mit Sleep-Timer-Taste. Welche Fragen stellst du jetzt dazu, damit du herausfindest, wie relevant ist eigentlich diese Sleep-Timer-Taste für mich?
Naja, ich müsste ja überlegen, wann kann denn die Funktions-Sleep-Timer-Taste für dich als Kundin tatsächlich eine Relevanz haben könnte und wann nicht? Und dann muss ich im Grunde die Fragen so stellen, dass ich das herausfinde. Also, ich müsste zum Beispiel, könnte mir vorstellen, dass die Frage nach, wann guckst du eigentlich überhaupt Fernsehen, dass das eine relevante Frage wäre, weil ich würde mal davon ausgehen, in der Regel nutzt du die Sleep-Timer-Taste vor allem abends, ne, dass du Fernsehen guckst, um dann irgendwann, dass der Fernseher sich automatisch ausschaltet. Also müsste ich wissen, wann guckst du denn überhaupt Fernsehen?
Naja, und vor allem müsstest du ja wissen, ich habe ja sowohl im Wohnzimmer einen Fernseher als auch im Schlafzimmer. Also in dem Moment würde ich dir sagen, der ist für das Schlafzimmer. Also ich brauche das, weil ich im Bett ganz gerne Fernsehen gucke.
Genau, so wenn du mir jetzt erzählst, dass du in der Küche Fernsehen guckst, ja, tagsüber in der Küche Fernsehen guckst, dann würde ich mal vermuten, naja, vielleicht würde ich die Sleep-Timer-Taste nachher in der Lobentechnik bei den Neugierfragen mal kurz hochhalten. Aber so wirklich, dass ich das Gefühl habe, die ist für dich total relevant, hätte ich in dem Fall nicht. Weil tagsüber in der Küche wirst du wahrscheinlich selten danach einschlafen wollen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es trotzdem eine andere Situation, in der du es cool finden würdest, dass der Fernseher sich automatisch ausschaltet. Also die Idee muss sein, ich muss herausfinden, wie benutzt du das Gerät, um nachher entscheiden zu können, aha, genau dafür ist diese Funktion für dich cool. Und nicht einfach nur nach einer Funktion fragen, weil das kann der Kunde eben oft nicht beantworten.
Wäre das für dich zum Beispiel auch irgendwie relevant, eine Sleep-Timer-Taste zu haben?
Auf gar keinen Fall. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, wer um alles in der Welt benötigt denn eine Sleep-Timer-Taste, wenn er eine Fernbedienung hat. Also kurz bevor ich einschlafe, drücke ich auf aus und dann ist gut und dann ist auch Ruhe und dann kann ich super einschlafen. Und die modernen Fernseher haben ja sowieso alle die Funktion, dass wenn so und so lange nicht auf der Fernbedienung was gedrückt worden ist, dass sie sich automatisch ausschalten.
Ja, aber das ist ja, ich brauche die 30 Minuten.
Ja.
Ich brauche unbedingt die 30 Minuten. Und das ist halt auch nochmal so spannend, ne? Weil da nochmal sehr deutlich wird, für mich wäre das in der Argumentation am Ende voll das Ding, was ich haben will, wenn man es dir um die Ohren haut.
Voll uninteressant.
Weil es überhaupt keine Relevanz für dich hat.
Ganz genau. Außer mir würde jemand eine Situation erklären, wo ich vielleicht selber jetzt noch gar nicht dran gedacht habe, dass die Sleep-Timer-Taste die Lösung für diese Herausforderung wäre. Also jemand müsste etwas über mich herausfinden, dass er mir danach sagen kann, ey, übrigens, die Funktion ist für dich relevant. Also am Ende geht es um Relevanz, um das nochmal ganz klar zu sagen. Es geht nicht darum, stelle eine Frage zu einer Funktion, sondern das ist die Leistung, die du als Verkäufer hinbekommen musst, dass du dir bei den Spezifikationen, Funktionen, Features, Geräteeigenschaften überlegst, in welcher Situation ist das cool? Wann ist das relevant? Und welche Fragen muss ich stellen, um herauszufinden, dass es bei diesem Kunden diese Relevanz dafür gibt? Das ist die Kunst.
Also zusammengefasst ist es so, Produkt Fernseher, Feature Sleep-Timer-Taste. Für wen ist es relevant? Jemand, der abends im Bett Fernsehen guckt. Welche Fragen stelle ich dazu? Wann schauen Sie Fernsehen? Wo genau schauen Sie Fernsehen? Und dann habe ich damit was erarbeitet, was ich total gut abfragen kann und vielleicht sogar noch die ein oder andere Information mehr herausbekomme.
Absolut. Und natürlich, ne, das ist jetzt ein schönes Beispiel, ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt. Es kann zu einem Feature, kann es mehrere relevante Situationen geben. Zu allen relevanten Situationen kann es mehrere Fragen geben. Also im Grunde, wenn man das mal wirklich in der Konsequenz sich zusammensammelt, dann gehen einem auf keinen Fall die Fragen aus. Dann hat man auf jeden Fall einen riesengroßen Fragenkatalog, über den man dann eben nachdenken kann und überlegen kann, wie kann ich das denn eben sinnvoll einsetzen. Dafür wäre dann eben die Lobentechnik da, um das dann in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.
Im Prinzip heißt es, wir sammeln quasi einen Fragenkatalog und sind gut vorbereitet. Das können wir ja auch im B2B-Bereich tun. Haben wir da vielleicht auch ein gutes Beispiel?
Naja, also ich glaube, im B2B-Bereich ist das exakt das Gleiche wie eben, es ist halt eben eine Verkaufssituation, ein Verkaufsgespräch. Die psychologischen Mechanismen beim Kunden sind die gleichen. Auch da geht es darum, wie kann ich mir Fragen erarbeiten, um relevante Situationen abzutanken vom Kunden, ne? Damit ich nachher in meiner Produktargumentation, in meiner Verkaufsargumentation eben diese Relevanz unterstreichen kann. Vielleicht ein aktuelles Beispiel ist ja gerade groß im Gespräch, ne? CO2-Bepreisung im Wohnungsmarkt, wie wir wohnen. Und da gibt es jetzt verschiedene Tools, die man so an den Start bringen kann. Ich nehme jetzt mal als Beispiel so eine Heizungsüberwachung, ja, also ein Tool, mit dem ich quasi in einem Dashboard sehen kann, wie die Heizungen meiner Mehrfamilienhäuser, die ich vielleicht verwalte, wie die gerade performen. Ne? Ob die gut funktionieren, ob die laufen, ob die effizient sind, ob die Fehler oder Ausfälle haben, sodass ich also jederzeit darauf reagieren kann, wenn meine Heizung nicht effizient läuft, um eben nicht unnötig Heizkosten zu verplempern.
Das bedeutet, wir müssten jetzt mal schauen, für wen ist sowas eigentlich relevant, oder?
Genau. Für wen ist das relevant? Das ist wahrscheinlich für jemanden relevant, der viele unterschiedliche Objekte betreut, viele verschiedene Heizungsarten in vielen verschiedenen Häusern, auch in verschiedenen Liegenschaften vielleicht betreut. Denn wenn er nur eine Heizung hätte, könnte er einfach in den Keller gehen und gucken, wie geht's meiner Heizung. Wenn er viele Objekte hat, viele Liegenschaften betreut, viele Heizungskeller quasi besuchen müsste, dann wäre das ja cool. Er könne das irgendwie über einen Browser auf seinem Laptop irgendwie sich angucken, um zu schauen, okay, ist da alles in Ordnung. Das heißt also, die erste wichtige Frage wäre, ja, wie viele Objekte oder wie viele unterschiedliche Heizungsanlagen müssen Sie denn da eigentlich genau auf dem Schirm haben? Wie viel betreuen Sie denn da aktuell? Wäre vielleicht eine erste wichtige Frage.
Oder man könnte vielleicht auch fragen, wie viel Störungen haben Sie eigentlich so?
Genau. Ist das überhaupt relevant, die Heizung zu überwachen? Weil wenn ich sage, ich habe überhaupt gar keine Störungen, weil meine Heizungen alle nagelneu sind, brauche ich das System nicht. Man könnte auch fragen, wie machen Sie es denn eigentlich aktuell? Wie läuft das denn aktuell gerade mit dieser Überwachung? Irgendwie werden Sie es ja machen. Fährt da nur einmal im Jahr einer raus und macht die Wartung? Laufen Sie jeden Tag da vorbei? Lesen Sie das über irgendwelche individuellen Apps, je nachdem, welchen Heizungshersteller Sie im Keller haben, ab? Keine Ahnung. Irgendwie wird das ja machen. Also wäre die Frage, wie machen Sie es denn aktuell?
Und jetzt haben wir ja unser Goodie, ne? Wir haben gesagt, bereitet euch vor, schaut mal, was ihr für ein Produkt habt, welche Features ihr habt und welche Fragen ihr dazu stellt. Wäre das jetzt eigentlich voll schlimm, wenn ich zu so einem Gespräch, B2B-Bereich oder aber auch auf der Fläche, tatsächlich einen Zettel mit vorbereiteten Fragen habe?
Ja, total schlimm. Also immer dann, wenn man gut vorbereitet und gut strukturiert ist, ist es totales Drama. Natürlich nicht. Selbstverständlich wäre es total klug. Gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, neu in einem Bereich ist oder das Produkt neu ist oder das Produkt neue Funktionen, neue Eigenschaften hat, natürlich bin ich gut beraten, wenn ich mir die gute Vorbereitung, die ich womöglich geleistet habe, wenn ich mir die irgendwo auch abrufbar parat hinlege und womöglich eben arbeiten ja gerne mit Pencil Selling, dass wir also sagen, hey, nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir einen Block mit dazu. Naja, hey, dann nehme ich halt einen Spicker mit dazu, wo ich halt eben auch meine Fragen drauf habe, bis ich die dann halt eben so drauf habe, dass ich sie auswendig kann. Aber grundsätzlich finde ich, ist ja auch beim Kunden gar nicht schlimm, ne? Alles, was ich an Vorbereitung zeigen kann, hilft ja nur zu zeigen, wie professionell ich mit der Situation umgehen möchte.
Naja, und ein weiterer Quick-Tipp von uns ist ja eigentlich auch zu sagen, spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dem Kunden zu sagen, ich stelle Ihnen jetzt gleich ganz viele Fragen, damit wir genau das richtige Produkt für Sie finden. Es ist ja gar kein Geheimnis, dass wir viele Dinge über den Kunden herausfinden wollen.
Ich habe ganz lange, oder benutze das auch immer noch, wenn ich im Verkauf bin, ich habe ganz lange immer die Formulierung benutzt, dass ich klar gesagt habe, hey, wissen Sie was, ich muss Sie ein paar Sachen fragen, wir müssen ein paar Sachen herausfinden, weil ich will Sie ja nachher nicht mit Dingen langweilen, die Sie überhaupt nicht interessieren oder nicht relevant für Sie sind. Und da habe ich noch nie erlebt, dass ein Kunde gesagt hat, doch, das hätte ich aber gerne, ich würde gerne gelangweilt werden.
Würde gerne zum Kauf gelangweilt
genau,
werden.
Genau, das ist eine unserer weiteren Verkaufsregeln, du kannst deinen Kunden zum Kauf nicht langweilen. Ja, sondern du musst es interessant und spannend gestalten und das kannst halt nur, wenn du über die Dinge sprichst, die den Kunden halt betreffen und relevant für ihn sind. Und das ist etwas, was du definitiv vorbereiten kannst und dazu eben auch die passenden Fragen vorbereiten kannst.
Und wenn ich nochmal aus der Kundensicht sprechen darf, dann ist es einfach auch so, wenn ich das Gefühl habe, viele Fragen gestellt zu bekommen, dann bin ich am Ende auch viel, viel zuversichtlicher, dass ich das richtige Produkt bekomme, als wenn du mit 3 Fragen schon weißt, was eigentlich das Richtige für mich ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Genau. Das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das passieren würde. Und auch das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Je weniger du überzeugt bist, dass ich tatsächlich die richtige Lösung habe, umso wahrscheinlicher ist es, dass du gleich mit irgendwelchen Einwänden um die Ecke kommst. Oder anders gesagt, wenn du das Gefühl hättest, ich habe exakt verstanden, worum es dir geht und was du brauchst und was du benötigst, und ich habe dir gut erklärt, warum das richtige Produkt für dich ist, dann hast du keine offenen Fragen. Und wenn du keine offenen Fragen hast, hast du wahrscheinlich auch keine Einwände. Also diese Vorbereitung, dieses sich hinsetzen und zu sagen, welche Features gibt es, wann ist das relevant, in welchen Situationen ist das relevant, welche Fragen muss ich stellen, um die Situation beim Kunden zu begreifen, ob das für den eine Relevanz hat, die hilft mir nicht nur schneller, besser, qualitativ hochwertigere Verkaufsgespräche zu führen, sondern sie hilft mir besser zu argumentieren. Und damit hilft sie mir auch, oder hilft mir diese Vorbereitung eben auch, prophylaktisch Einwände schon zu vermeiden. Und das macht insgesamt mein Verkaufsgespräch auf jeden Fall effizienter, schneller, besser, angenehmer. Und es macht auch mehr Spaß.
Und wir sind uns sicher, wenn man einmal sich hingesetzt hat und all diese Fragen aufgeschrieben hat, dann wird es so viele Fragen geben, dass man manchmal nachher nicht mehr weiß, wie schaffe ich die denn noch alle zu stellen.
Ja. es ist auch manchmal die Frage, wie genau kann ich eigentlich die Antworten, die ich alle darauf bekomme, also man muss sich das mal vorstellen, ich habe einen Fragenkatalog und jetzt stelle ich mir mal vor, das würde funktionieren und ich bekomme unfassbar viele Informationen von meinem Kunden. Da muss ich mir auch überlegen, wie verarbeite ich die eigentlich? Wie sorge ich eigentlich, sage ich mal, auf der Zuhörenseite dann auch dafür, dass ich damit halt richtig umgehen kann, dass das eben auch gut funktioniert. Also vielleicht kann man ja nicht nur, vielleicht mal interessant, frage ich dich doch einfach mal, hast du eine Idee, was man denn tun kann? Nicht nur, wie man fragt, sondern vielleicht auch, wie man richtig zuhört.
Ach, du willst auf das aktive Zuhören hinaus.
Exakt.
Ach komm, jetzt sag, was du sagen möchtest dazu.
Ja. Was ist denn eigentlich aktiv zuhören? Also um das mal vielleicht zu vervollständigen. Es geht natürlich nicht nur darum, die richtigen Fragen zu stellen, sondern eben auch beim Zuhören mit zu unterstützen, dass ich auch die richtigen Antworten bekomme. Denn am Ende geht es ja um die Information, die ich abtanken möchte. Das ist ja das, der Kern von all dem, was wir da tun. Ich kann also auch auf der Zuhörenseite etwas dafür tun. Und natürlich, aktiv zuhören, den Begriff haben alle sicherlich schon mal gehört. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, so richtig klar, was damit eigentlich gemeint ist, ist es eigentlich überhaupt gar nicht. Und nur um es einmal der Vollständigkeit halber beschrieben zu haben, aktiv zuhören besteht immer aus drei Stufen, drei möglichen Stufen, die man nicht immer alle gehen kann. Die Stufe 1 ist, ich signalisiere, während mein Gegenüber spricht, dass mich das interessiert, was der sagt, damit ich möglichst alle relevanten Informationen für mich dann auch tatsächlich eine Antwort bekomme. Das kennt jeder, man guckt den Gegenüber an, man nickt mit dem Kopf.
Alles das, was ich übrigens gerade hier mache, ihr könnt es nur nicht sehen, genau. Aber ich bin total interessiert an dem, was du sagst. Ne?
Absolut. Im Podcast oder zusätzlich könnte man es auch noch mit etwas unterstützen, was man in der Kommunikation verbales Grunzen oder soziales Grunzen nennt. Das sind diese verstehe, keine Ahnung, ne? Waschmaschine, saubere Wäsche. Also diese einzelnen Begriffe, Worte, Laute, die man von sich gibt, mit denen man eben deutlich macht, ey, pass auf, angucken, mit dem Kopfnicken, habe ich vorhin schon gesagt. Also all die Dinge, die deutlich machen, mich interessiert das, was du sagst. Weil das führt dazu, wenn ich das Gefühl habe, ich erzähle was und meinem Gegenüber es interessiert, dann erzähle ich automatisch ein kleines bisschen mehr. Zweite Stufe, und das wäre jetzt der Punkt des Verarbeitens, ich gehe immer wieder hin und stelle, also nicht nur sicher, dass ich dir zeige, dass ich dir zuhöre, sondern auch, dass ich es inhaltlich verstanden habe. Und das mache ich, indem ich Dinge, wichtige Aspekte in meinen eigenen Worten nochmal wiedergebe. Also verstehe ich das richtig? Das, also bei der Sleep-Timer-Taste, ne, verstehe ich das richtig? Da liegen sie abends im Bett und wollen eigentlich nur gemütlich einschlafen, sich noch ein bisschen berieseln lassen und wollen aber die Sicherheit haben, dass der Fernseher nachher tatsächlich von alleine ausgeht.
Genau das.
So, damit würde ich mein Verständnis sichern, indem ich es in meinen Worten nochmal wiedergebe. Bei der Ja-Treppe nutzen wir das zum Beispiel, Folge, die man sich auch anhören könnte, indem wir eine kurze Zusammenfassung nochmal zusammenpacken. Auch die hat ja den Sinn, unter anderem sicherzustellen, dass wir das gleiche Verständnis von den Punkten haben, die der Kunde mir gerade genannt hat.
Und die hilft uns auch tatsächlich, dass wir das bestenfalls dann am Schluss als Verbindung sehen und nicht ständig dazwischen nochmal in die Gefahr tappen, dann doch wieder irgendwie geschlossene Fragen zu stellen und dann das Gespräch ein bisschen ja zu verhindern, das Offene.
Absolut. Und dann wäre die dritte Stufe, die kann man auch nicht immer gehen, aber manchmal geht es eben dann doch ganz gut. Es wäre also die dritte Stufe, wäre dann nicht nur, ich habe dir zugehört, ich habe sachlich verstanden, worum es geht, sondern ich habe auch noch emotional verstanden, wie es dir geht dabei. Das ist so eine typische Situation, kann man sich bei einer Reklamation vielleicht ganz gut vorstellen. Wenn der Kunde also quasi aufgeregt erzählt, was schiefgegangen ist, dann höre ich dem erst fleißig zu. Verstehe, schwarzer Bildschirm, oh Gott, dann fasse ich kurz zusammen. Okay, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, das und das ist passiert, da und da ist was schiefgegangen, da und da haben wir Mist gebaut und dann wäre die emotionale Stufe, die ich gehen könnte und da an der Stelle haben Sie sich richtig über uns geärgert oder in dem Moment waren Sie richtig enttäuscht, dass das nicht funktioniert hat. Also ich verbalisiere in dem Moment Gefühle. Bei deiner Sleep-Timer-Taste, das gibt Ihnen das gute Gefühl, entspannt einschlafen zu können.
Oder du könntest verstehen, wie ich im Hotel liege, diese nicht habe und echt frustriert bin, weil ich überlegen muss, wie ich das mit dem Einschlafen
absolut,
jetzt mache.
Ne? Absolut. Also das wäre im Grunde noch etwas, was ich auf diesen drei Stufen mitmachen könnte, um eben nicht nur die richtigen Fragen am Anfang, den Fragenkatalog zu haben, sondern eben auch noch meinen Kunden durch aktives Zuhören zu unterstützen, dass eben, ja, dass die Informationen bei mir bestmöglich verarbeitet werden und ich vielleicht auch wirklich alle relevanten Informationen zusammenbekomme.
Okay, dann darfst du mir jetzt mal aktiv zuhören, wenn du das möchtest, weil ich habe mich ja auch gut vorbereitet.
Ah, gut.
Und zwar habe ich mal unseren Podcast genommen und überlegt, was ist denn eines der Features? Und das sind die Goodies.
Ja.
Und dann habe ich mir überlegt, für wen ist das eigentlich relevant?
Okay.
Und ich bin zum Entschluss gekommen, für Menschen, für Verkäufer und Verkäufer, die sich reflektieren wollen oder die sich im Verkauf weiterentwickeln wollen oder auch für die, die schneller zum Abschluss kommen möchten. Und dann habe ich mir überlegt, welche Fragen könnten das sein, die ich jemanden stelle, um herauszufinden, ob dieses Goodie wirklich für ihn interessant ist.
Ja, und zu welchen Fragen bist du gekommen?
Da habe ich überlegt, das könnte zum Beispiel sein, wie lange brauchen Sie aktuell für Ihre Verkaufsgespräche?
Mhm.
Oder wie ist denn Ihre Abschlussquote?
Mhm.
Wie bilden Sie sich aktuell weiter? Und mit diesen Antworten könnte ich am Ende relativ gut unseren Goodie verkaufen.
Jetzt würde ich diese Fragen, die du da gestellt hast, würde ich idealerweise nochmal nach unserer Lobentechnik einordnen und nochmal überlegen, ob es da vielleicht auch noch ein paar Aspekte gibt, mit denen ich unseren Fragenkatalog ein bisschen anreichern könnte. Aber dann hätten wir, wenn wir all die Fragen stellen, ganz, ganz viele Pfeile, mit denen wir unsere Podcast-Goodies perfekt verkaufen könnten.
Absolut. Ladet euch unseren Goodie herunter und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr weiterhin so fleißig Rückmeldungen schreibt, damit wir diese auch immer schnellstmöglich mit in die Podcast-Folgen einarbeiten können und eure Fragen beantworten können. Und natürlich würden wir uns genauso freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und das ein oder andere Mal auch eine Bewertung dalasst. Also, wir freuen uns, von euch zu hören.
Exakt.
Dann würde ich sagen, das war's für heute, oder?
In diesem Sinne, ich bin raus und tschüss zusammen.
Ich bin mit raus. Ciao.